den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Schon in Berliner Zeiten haben wir in diesem Podcast gerne immer wieder Seitenblicke auch in andere europäische Metropolen gewagt und diese Tradition setzen wir mit den Hamburger Zeitungen fleißig fort. Heute ist es an der Zeit, einmal wieder auf die Insel zu schauen, auf der uns der Korrespondent der Altonaer Nachrichten am 9. Oktober 1925 Londoner allerlei auftischt. Wer bisher bei Auferstehungen nach Hinrichtungen ausschließlich an Jerusalem gedacht hat, wird hier eines Besseren belehrt. Außerdem, so viel sei vorweggenommen, kommen auch die Liebhaberinnen und Liebhaber von Pelzwaren und Orchideen auf ihre Kosten. Unsere Korrespondentin an der Themse heißt Rosa Loy.
Londoner allerlei. Von unserem Londoner Mitarbeiter C.H. Pieper. Der Mann mit zwei Leben. Wenn man die Monkwell-Straße in der Nähe von London Wall herunterschreitet, findet man nach verschiedentlichen Erkundigungen zwischen Warenhäusern und Bürogebäuden die Halle der Ehrwürdigen, Worshipful Company of Barbers. Man wird durch eine prächtige Halle in einen reich geschmückten großen Raum aus der frühen Stuart-Epoche geführt, der von der großen Feuersbrunst seinerzeit verschont geblieben ist. In diesem Raume hielten seinerzeit die Barbierchirurgen ihre Versammlungen, in denen die Gegenstände von gemeinschaftlichem Interesse vorgetragen und besprochen wurden, bis die Chirurgen durch einen Parlamentsakt vom Jahre 1745 aus Anlass ihrer großen Fortschritte in der Wissenschaft von den Barbieren getrennt wurden. In dem Raume steht hinter der alten Flügeltür ein kostbarer Schirm, der seine merkwürdige Geschichte hat. Die Worshipful Company hatte das Anrecht auf die Auslieferung von je 4 Menschenkörpern pro Jahr. So wurde auch im Jahre 1740 der Körper eines berüchtigten Verbrechers, der gehangt worden war, bis er tot war, vom Galgen auf dem Richtplatz von Tyburn, in der Nähe des Marble Arch gelegen, abgeschnitten und in die Barbers Hall gebracht, um seziert zu werden. Ein Mitglied der Gesellschaft übernahm ihn, und als er sich anschickte, ihn zur Postmortem-Untersuchung vorzubereiten, entdeckte er zu seinem mit Entsetzen gemischten Erstaunen, dass noch Lebenszeichen zu spüren waren. Sehr schwache, sehr ungewisse, aber immerhin Anzeichen. Er gab sich alle Mühe, die Herztätigkeit wieder zu erwecken, und es gelang seiner Kunst. Der Henker war betrogen, der Mann lebte zweifellos. Das Herz gewann an neuer Stärke, das Blut gewann wieder seinen Kreislauf. Der Mann schlug endlich die Augen auf. Welche Lage für beide! Das Gehirn des Mannes hatte noch die Eindrücke der letzten furchtbaren Minuten. Er sah noch den Henker, hörte noch das Geschrei der Menge. Der Arzt war in schrecklichen Zweifeln. Er hatte einen Verbrecher, der dem Gesetz verfallen war. Was sollte er tun? Er rief seine Kollegen in der Anatomie, die zur Sezierung bereits im anderen Raume warteten. Sie kamen zu der Auffassung, dass das Gesetz mit dem Wiederbelebten nichts mehr zu tun habe. Der Elende hatte seine Verbrechen gebüßt. Man musste ihm beistehen. Man brachte ihn auf ein verborgenes Lager, nährte ihn, kleidete ihn, versah ihn mit Geld und schaffte ihn in dunkler Nacht an Bord eines Schiffes. Er schied mit gerührtem Dank. Aber die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Jahre vergingen. Da wurde eines Tages ein kostbarer Schirm in Barber Surgeons Hall abgeliefert. Er kam mit einem herzlichen Danke von dem Manne, den die Chirurgen beschirmt hatten. Er hatte ein neues Leben unter einem neuen Namen begonnen und war ein reicher und einflussreicher Kaufmann in der Levante geworden. Es ist ein wundervoller Schirm, der da in der alten Stuart-Halle steht. Welchen Wert er jetzt hat, ist unmöglich zu sagen. Er hat auch seine eigene Geschichte. Robert Peel soll ihn bewundert haben, dass er seinethalben auf dem großen Tisch im Beratungszimmer schlief, um ihn vor Augen zu haben, wenn er morgens aufwachte. Der Prinzgemahl liebte ihn so, dass er häufig kam, ihn zu bewundern, und es bei der Worshipful Company durchsetzte, dass er ihn auf einen Monat leihweise in den Buckingham-Palast geliefert erhielt. Es mag nicht viel so merkwürdige Reliquien auf der Erde geben wie diesen Schirm des Beschirmten. Seine Farben leuchten wie seit über 170 Jahren. Er ist ein sprechendes Zeugnis von den Wechselfällen im menschlichen Leben, ein Beweis, dass Hoffnung besteht, solange man lebt, eine Mahnung, dass man nie verzagen soll, ein neues Leben zu beginnen. Luxuspelze. Die Zeit der Pelze ist wiedergekommen, denn die Abende nähern sich schon der Frostgrenze. Es ist ein künstlerischer Genuss, das Lager eines Pelzhändlers und Pelzverfertigers im Westend zu besichtigen. Da ist das in der Luxuswelt bekannte Geschäft von Gebrüder Harman und der Great Portland Street damit beschäftigt, für die junge Gattin des amerikanischen Warenhausbesitzers und Millionärs Mr. Woolworth einen Pelz zu fertigen. Kanadische Nerzfelle werden sorgsam miteinander abgepasst. Es sind etwa 100 Felle nötig und der Preis wird sich auf 500 Guineas stellen. Das Futter ist natürlich handbestickt. Ein Überraschungsgeschenk des Gatten derselben jungen Frau ist ein Hermelin-Cape, zu dem 220 russische Hermelinpelze verarbeitet sind. Die Prinzessin von Cunard wird einen Pelz aus wundervollen Silberfuchs- und Steinmarderfellen tragen. Ein anderer Pelz wird aus dem so seltenen persischen Breitschwanz mit einem Kragen aus peruanischem Chinchilla gefertigt. Ein ganz aus Chinchilla hergestellter Pelz wird 4.000 bis 5.000 Pfund Sterling kosten. Ein Pelz wird aus 1.000 Eichhörnchenfellen gefertigt, von denen nur die schönsten Stücke von seiner blauen Farbe verwendet werden. Ein merkwürdiger Pelz ist aus maulwurffarbenen und Silberfuchsfellen so zusammengesetzt, dass Streifen aus beiden sich abwechseln, sodass das Ganze zebraartig wirkt. Eine neue Orchidee. Auf der Ausstellung der Königlichen Gartenbaugesellschaft auf dem Vincent Square wurde vor einigen Tagen eine neue Orchidee gezeigt, welche das Entzücken aller Blumenliebhaber und Kenner erregte. Sie war so zart, dass sie nur in einer tiefen Holzschachtel in Seidenpapier gehüllt gezeigt wurde, um sie vor jeder Erschütterung zu bewahren. Die Pflanze war 4 Jahre alt und dies ihre erste Blüte. Der Aussteller, Baron Bruno von Schröder, hat ihr den Namen Brassa Cattleya Lealia Irma gegeben.
Wir waren auch schon mehrfach totgesagt, aber machen weiter. Jeden Tag. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.